Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Entdeckertag.
Hallo, ich bin Tim. Zurzeit sind wir ja ordentlich draußen unterwegs. Ja, das, was Lydia gerade gesagt hat, das setzen wir ja schon um. Wir sind mitten im Naturmonat beim Kakadu. Deshalb stehe ich jetzt auch im Wald. Hier beginnt gleich unsere Entdeckungsreise. Wir begeben uns auf die Spuren eines berühmten Naturforschers. Als der so alt war wie ihr, da hatte er ein großes Ziel.
Eines Tages werde ich Europa verlassen und die Wunder der Welt mit meinen eigenen Augen sehen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das anstelle.
Alexander von Humboldt war schon ganz früh klar, dass er Entdecker werden möchte. Und tatsächlich hat er später höchste Berge, wilde Dschungel und karge Steppen erkundet, Pflanzen, Tiere, Gewässer und Gesteine erforscht. Das war vor 200 Jahren. Heute sind nach ihm Straßen, Flüsse und sogar ein Krater auf dem Mond benannt. Wie sein großer Wunsch wahr geworden ist, das berichtet uns jetzt Stefanie Mengel. Und da erfahren wir auch, was dieser Wald mit dem berühmten Forscher zu tun hat.
Wer durch den Tegeler Forst wandert, ein großes Waldgebiet im Nordwesten Berlins, trifft in der Nähe des Tegeler Sees auf eine freistehende uralte Eiche. 6 Schulkinder sind nötig, um mit ausgebreiteten Armen den knorrigen Stamm der dicken Marie zu umfassen, in deren Krone schon im Mittelalter die Eichhörnchen spielten.
Ich war letztens da mit meiner Mutter. Ich glaube, die Humboldt-Brüder haben die benannt nach einer Köchin oder sowas.
Mir fällt auch noch ein, dass Alexander und Wilhelm von Humboldt, also dass die beiden Brüder auch sehr bekannt sind, auch nicht nur in unserem Land.
Vor der Humboldt-Bibliothek gibt es 2 Denkmäler. Die Humboldt-Brüder in Stein angemeißelt. Ich glaube, Alexander von Humboldt hat einen Affen auf der Schulter und hält ein Buch in der Hand.
Alexander oder Wilhelm von Humboldt, welcher Humboldt steckt in dir? Das haben wir hier in der Schule gemacht.
Die Schule heißt ja auch das Humboldt-Gymnasium. Und wenn man in die Schule reinkommt, sieht man dann auch beide Humboldt-Brüder in Stein eingemeißelt.
Mehr als 200 Jahre ist es her, dass die weltbekannten Humboldt-Brüder selbst noch Kinder waren und beim Anblick des mächtigen Baums an ihre wohlbeleibte Köchin dachten. An manchen Tagen, wenn der Wind in den Blättern des Waldes rauscht, ist es, als klinge vor allem Alexanders Stimme noch zu uns herüber.
Am liebsten wäre ich den ganzen Tag draußen. Es gibt so viel zu entdecken.
Die verschiedenen Tierarten, die verschiedenen Baumarten und Pflanzen.
Und man kann auch sehen, wie sich zum Beispiel die Bäume verändern, also Blüten kriegen. Und die Blätter sich verfärben und dann runterfallen.
Alexander ist oft allein im Wald unterwegs. Zu Hause hat er den Spitznamen der kleine Apotheker bekommen, weil seine Taschen meist mit Funden und Zettelchen vollgestopft sind, auf denen er seine Beobachtungen festhält.
Eigentlich interessiert mich alles in der Natur. Am spannendsten finde ich Pflanzen und Steine.
Steine sind wie Bücher. Sie zeigen uns, was in den letzten Millionen von Jahren passiert ist. Wenn Gletscher sie mitgenommen haben, dann kann man erkennen, dass das Wasser sie ausgewaschen hat. Manche Steine sind so halb hohl, weil die durch die Jahre immer weiter abgetragen wurden.
Alexander von Humboldt ist am 14. September 1769 in Berlin geboren. Er und der 2 Jahre ältere Wilhelm sind die einzigen Kinder des Grafen Alexander Georg von Humboldt und seiner Frau Marie Elisabeth, einer verwitweten Freifrau von Hollwede und geborenen von Colomb.
Die waren von Adel, weil die hatten ein von im Namen.
Sie hatten viele Diener, die für sie arbeiten. Sie hatten viel Geld, sie hatten ein kleines Schloss.
Die Winter verbringt die Familie in der Stadt. Die Sommer auf Schloss Tegel, das damals noch ein Schlösschen ist. Hier widmet sich der Graf, ein preußischer Offizier außer Dienst und Kammerherr am königlichen Hof, mit Hingabe der Landwirtschaft. Als der geliebte Vater zu Beginn des Jahres 1779 stirbt, ist Alexander 9 und Wilhelm 11 Jahre alt. Andreas Fenske hat den Lebensweg des Alexander von Humboldt für Kinder aufgeschrieben.
Er hat das Glück gehabt, als Kind diesen Vater gehabt zu haben, der im Grunde genommen nicht richtig arbeiten musste. Die Familie hatte genug Geld und der Vater hatte die Möglichkeit, alles Mögliche auszuprobieren.
Bei den Humboldts wird viele Stunden am Tag gelernt. Wilhelm und Alexander werden von den angesehensten Hofmeistern unterrichtet, Gelehrten, die zu ihnen nach Hause kommen. Sie erziehen ihre Schüler im Geist der Aufklärung, jenem frischen neuen Denken, das allein die menschliche Vernunft und nicht mehr Religion oder Aberglaube zum Maßstab eines jeden Handelns erklärt.
Ohne diese Ausbildung hätte es die beiden Forscher, Wilhelm von Humboldt und Alexander von Humboldt, nicht gegeben.
Doch das Lernen mit den Hauslehrern hat auch Schattenseiten.
In einer Hinsicht ist es ja schon interessant, weil ich meine, du wirst von einem ganz besonderen Menschen unterrichtet, privat, der kann dir alles einzeln nochmal erklären. Aber dann fehlt dir auch einfach so ein bisschen die Gemeinschaft.
Bei der Schule finde ich es auch wirklich besser, weil da lernt man andere Leute kennen, man kann ihnen helfen und die anderen helfen einem selbst und man findet halt auch Freunde, mit denen man sich verabreden kann und zusammen spielen kann.
Gallia est omnis divisa in partes tres, quorum unam incolunt belge, aliam aquitani, tertiam qui ipsorum lingua celte, nostra Galli appellantur.
Gut, Wilhelm. Und nun auf Deutsch?
Ganz Gallien ist in drei Teile geteilt, deren einer die Belgier bewohnen.
Wilhelm ist ein genialer Schüler. Alexander dagegen tut sich schwer, mit seinem älteren Bruder mitzuhalten. Er ist viel zu unruhig, um sich lange auf den Unterricht zu konzentrieren. Außerdem ist er häufig krank. Schloss Langeweil nennt er sein Zuhause, in dem er sich einsam und unglücklich fühlt.
Ein großer Teil dieser Ausbildung hatte mit Sprache zu tun, mit Philosophie, mit Politik, mit Soziologie. Und vielleicht wäre das eine Erklärung für das Leben von Alexander von Humboldt, dass er gesehen hat in diesem einen Bereich, eben was Sprache angeht, Gesellschaft, da zu neuen Erkenntnissen zu kommen, da kommt er sowieso nicht gegen seinen Bruder an. Also gehe ich hinaus und versuche, diesen anderen Bereich für mich zu erkunden.
Alexanders Bereich ist die Natur, die für ihn voller Geheimnisse steckt. Wie gerne hätte er den berühmten Kapitän James Cook in die Südsee begleitet. So wie der junge Naturforscher Georg Forster, der dort hunderte unbekannte Tier- und Pflanzenarten entdeckt hat.
Eines Tages werde ich Europa verlassen und die Wunder der Welt mit meinen eigenen Augen sehen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das anstelle.
Was ich von ihm gelernt habe, dass man nicht aufgeben sollte, weil Alexander von Humboldt hatte einen Kindheitstraum. Er hat ihn immer weiter verfolgt und das hat sich dann auch wirklich gelohnt, dass er diese Zeit abgewartet hat.
Im Jahr 1799 ist es dann soweit.
Der Mensch muss nach dem Guten und Großen streben. Alles andere hängt vom Schicksal ab.
Schreibt Alexander von Humboldt aus der spanischen Hafenstadt La Coruña. Mittlerweile ist er 29 Jahre alt, hat studiert, eine Reihe von Forschungsreisen in Europa unternommen, naturwissenschaftliche Aufsätze und Bücher veröffentlicht und bei der preußischen Bergwerksverwaltung eine glänzende Karriere gemacht. Doch der Staatsdienst liegt jetzt erst einmal hinter ihm. Durch den Tod seiner Mutter hat er ein riesiges Vermögen geerbt.
Alexander wollte ja die Natur entdecken. Und dann war es für ihn eigentlich ganz gut, weil als die Mutter dann tot war, durfte er machen, was er wollte und musste natürlich nicht mehr sich an den Rat seiner Mutter halten.
Am 5. Juni 1799 verlässt Alexander von Humboldt mit seinem Reisegefährten, dem französischen Botaniker Aimé Bonpland, das spanische Festland. Ihr Ziel ist Südamerika. Damals ein nahezu unerforschter Kontinent.
Es war sehr gefährlich, weil man jetzt nicht so
sichere Schiffe hatte. Es war ein weiter Weg. Im Meer gibt es viele Gefahren wie Stürme und große Wellen, von denen das Schiff kentern kann.
Wenn man wirklich in entlegene Teile der Welt wollte, musste man mit dem Schiff dahin fahren. Das andere war, man musste erstmal in die Länder hineingelassen werden.
Alexander von Humboldt kann sich glücklich schätzen. Der spanische König hat ihm völlige Reisefreiheit in allen seinen Kolonien gewährt. Die Expedition, für die er sich mit den modernsten Messinstrumenten seiner Zeit ausgerüstet hat, wird ihn in den Ruf bringen, der wahre Entdecker Amerikas zu sein.
Man nennt ihn auch den zweiten Kolumbus, weil er Amerika zwar nicht direkt entdeckt hat wie Kolumbus, er hat die Natur von Amerika erforscht.
Er hat Sachen vermessen, Pflanzen ausprobiert, erforscht. Er ist auf verschiedene Berge gestiegen, hat diese vermessen, hat alles Mögliche aufgeschrieben.
Zum Beispiel, wie heiß ist es jetzt in dem und dem Monat? Wie verändert sich das? Oder wie starke Wellen gibt es jetzt im Meer? Oder wie hoch ist dieser und jener Berg?
Er wollte die Menschheit mit Entdeckungen voranbringen und wollte daraus keinen Profit schlagen.
Er wollte halt alles sehen und alles dann miteinander vergleichen.
Am 16. Juli 1799, 41 Tage nachdem Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland La Coruña verlassen haben, taucht am Horizont die Küste von Neu-Andalusien vor ihnen auf, heute ein Teil Venezuelas. Das Erste, was sie von der neuen Welt sehen, ist ein grüner Gürtel von Palmenhainen, der sich am Strand entlang zieht. Dahinter erheben sich hohe Berge.
Das glänzende Tageslicht, die Kraft der Pflanzenfarben, die Gestalten der Gewächse, das bunte Gefieder der Vögel, alles trug den großartigen Stempel der tropischen Natur,
schreibt Alexander von Humboldt in sein Tagebuch. In den ersten Tagen sind die beiden Naturforscher wie von Sinnen. Auf Schritt und Tritt entdecken sie unbekannte Pflanzen.
Und weil die beiden sich damals schon so gut auskannten, konnten sie bei so vielen Pflanzen immer gleich sagen, unglaublich, diese Pflanze, die haben wir noch nie gesehen. So etwas haben wir noch nie in der Hand gehabt. Wir können aber sagen, diese Pflanze ist so und so aufgebaut, also muss sie in die und die Pflanzengattung gehören.
Ebenso fremd und faszinierend sind auch die Tiere der neuen Welt. Stunden um Stunden, Tage um Tage werden Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland nicht müde, sie zu beobachten.
Dazu hatten wir mit Hilfe der Indios einen Hochsitz gebaut, eine Art Baumhaus. Ich hatte dort oben das Gefühl, mitten in der Schöpfung zu sein, aber noch lange nicht zu verstehen, wie alles zusammenhängt.
Die Natur als lebendiges Ganzes zu verstehen, ist der eigentliche Zweck seiner Reise. So möchte er auch herausfinden, ob die Lebensadern des Regenwaldes, die Flüsse, die ihn durchziehen, nicht irgendwie zusammenhängen.
Alle Geographen in Europa waren sich einig, dass es keine Verbindung zwischen den beiden großen wasserreichen Flüssen, dem Orinoco und dem Amazonas, geben kann. Doch Alexander von Humboldt lässt sich von vorgefassten Meinungen nicht beeinflussen.
Woher dann aber die Gemeinsamkeiten zwischen Flora und Fauna? Ja, sogar zwischen den Kulturen der Ureinwohner. Sie hatten mir von der sagenumwobenen Wasserstraße erzählt. Und ich war überzeugt, es musste sie geben.
Er hat auf ziemlich viele Dinge anders geguckt als andere Menschen. Und diese Sicht, die kann man sich auf jeden Fall von ihm abgucken.
Auch, dass man sich eine eigene Meinung bilden, also dass man eine eigene Meinung haben sollte.
Im Februar 1800 machen sich Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland auf die über 3000 Kilometer lange Reise ins Unbekannte. Am Rio Apure, einem Nebenfluss des Orinoco, lassen sie ein Boot ausrüsten. Ein Steuermann und vier einheimische Ruderer begleiten sie in die Einsamkeit des Dschungels, wo Krokodile, Jaguare und unzählige Moskitos auf sie warten.
Immer tiefer drangen wir auf dem Orinoco in den Dschungel vor. Er war so wild und so wenig von Menschen betreten, dass die Indianer, ein paar Flüsse ausgenommen, keinen der Punkte, die ich mit meinen Instrumenten bestimmen konnte, mit Namen zu nennen wussten. Mehr als einmal glaubte ich selbst an das vorzeitige Ende unseres Vorhabens. Wir gerieten in Stromschnellen und schwere Wetter. Einmal kenterte unser Boot in einem Gewitter und die Arbeit von Jahren schien dahin zu sein. Instrumente und Aufzeichnungen versanken in den Fluten, ebenso wie unser letzter Proviant. Das hätte das Ende sein können, wenn nicht mutige Indios mit Geschicklichkeit und Schnelle reagiert hätten.
Schließlich entdecken sie die gesuchte Wasserstraße. Der Rio Casiquiare, ein natürlicher Kanal, verbindet die weit verzweigten Flüsse Orinoco und Amazonas.
Alles hängt mit allem zusammen.
Alles hängt mit allem zusammen. Nichts steht für sich allein. Dafür findet Alexander von Humboldt immer neue Beweise. Die ganze Erde erscheint ihm wie ein riesiger Organismus.
Es gibt ja zum Beispiel das Nahrungsnetz, das das eine das andere Tier frisst.
Jedes Tier hat seinen Platz in einem ökologischen System. Und das System ist einzig und allein dazu da, die Natur an sich zu erhalten. Also Bäume filtern die Luft, damit die Tiere sie wieder atmen können. Das CO2, das ausgestoßen wird, wird dann wiederum gefiltert.
Auch der Mensch, erkennt Alexander von Humboldt, steht nicht über der Schöpfung, sondern hat wie alle Lebewesen seinen Platz im feinen Netz der Natur. Und daher eine große Verantwortung.
Wenn jetzt ganz viele Bäume gefällt werden, dann gibt es keinen Schatten mehr und dadurch wird es wärmer. Und es hat ja auch Auswirkungen auf uns Menschen. Wir sollten da schon aufpassen auf unsere Natur.
Kreuz und quer reisen Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland durch die heutigen Länder Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Kuba und Mexiko. Als Erste besteigen sie den Chimborazo, einen erloschenen Vulkan in den Anden, damals der höchste bekannte Berg der Welt, der sich wie eine riesige Kuppel mehr als 6000 Meter über den Meeresspiegel erhebt.
Das Faszinierende dabei ist, dass Alexander von Humboldt überhaupt die Idee hatte, da hochzusteigen. Die Quälereien und die Strapazen, die hat er klaglos in Kauf genommen, vor dem Hintergrund, dass er wissen wollte, wie hoch ist der Berg, was macht der Luftdruck da, kann ich da noch atmen da oben?
Gleichzeitig notiert er, wie die Pflanzenwelt sich mit dem Standort und Klima verändert. Von den Palmen im tropischen Klima am Fuß des Chimborazo über die Bäume und farnartigen Büsche, die weiter oben im gemäßigten Klima wachsen, bis hin zu den Flechten in eisigen Höhen. Überall sieht er Verbindungen, sogar über die Kontinente hinweg. Genauso wie beim Aufstieg auf einen hohen Berg verändert sich die Pflanzenwelt, wenn man vom Äquator zum Südpol oder Nordpol reist.
Am Äquator können Blätter riesig sein. Und desto weiter man nach Norden oder nach Süden geht, werden das immer weniger. Dann werden es kleinere Blätter, dann sind es so Plättchen, dann sind es Nadeln und dann gibt es gar keinen.
Das musste man zu seiner Zeit erstmal verstehen. Und Alexander von Humboldt hat genau das beschrieben.
Nach 5 Jahren kehren die beiden Naturforscher aus der neuen Welt zurück nach Europa. Alexander von Humboldt, der mittlerweile fast so berühmt ist wie Napoleon Bonaparte, der erste Konsul der Französischen Republik, lässt sich in Paris nieder.
Hier, im Zentrum der Wissenschaften, wird er in den nächsten 2 Jahrzehnten mit Unterstützung vieler bedeutender Gelehrter, Maler, Zeichner, Kartografen und Schriftkünstler alles, was er auf seiner Reise gesammelt, gemessen und notiert hat, zu einem großen Werk zusammenfügen. Sein Bericht umfasst am Ende 30 Bände und ist trotzdem immer noch nicht abgeschlossen.
1827 beordert der preußische König Friedrich Wilhelm III. Seinen Kammerherrn Alexander von Humboldt endgültig zurück nach Berlin. Er soll seine Majestät und die Hofgesellschaft mit seinen außergewöhnlichen Kenntnissen und Erzählkünsten bereichern.
An der Universität, die sein Bruder Wilhelm gegründet hat, beginnt Alexander von Humboldt auch öffentliche Vorträge über Weltbeschreibung zu halten. Zunächst richtet er sie nur an Studenten, doch schon bald beginnt er eine neue Vortragsreihe im größten Saal der Stadt für alle Menschen ohne Unterschied. Dies ist der Auftakt zu einem neuen, atemberaubenden Projekt.
Ich habe den tollen Einfall, Die ganze materielle Welt, alles, was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geografie der Moose auf den Granitfelsen wissen, alles in einem Werk darzustellen.
Er war so tatenfreudig. Er wollte einfach immer mehr wissen. Er war jetzt nie satt von dem ganzen Wissen. Und er hat einfach so viel erforscht, wie er nur konnte, und so viel aufgeschrieben, wie er nur konnte.
Alexander von Humboldt wird fast 90 Jahre alt. Bis kurz vor seinem Tod, am 6. Mai 1859, arbeitet er an seinem Kosmos, der das gesamte Menschheitswissen über Erde und Himmel vereinen soll. Doch auch dieses grandiose Werk muss zuletzt unvollendet bleiben.
Die Wissenschaft wird immer weiterentwickelt, es gibt immer mehr, was herausgefunden wird.
Man kann halt immer mehr ins Detail gehen und es kommen immer mehr Tiere dazu, dass das Buch eigentlich unendlich lang sein müsste.
Im Weltall, da sind wir jetzt auch erst nur in unserer Milchstraße. Wir haben noch keinen anderen Planeten erforscht. Und wir Menschen wollen natürlich weiter raus.
Das ist auch das Faszinierende an Alexander von Humboldt, dass er angetreten ist, alles erkennen zu wollen und am Ende seines Lebens sehen musste, nein, die Natur ist sowas von riesig, die ist sowas von komplex. Wir werden es wahrscheinlich nie schaffen, als Menschen die Natur an sich zu verstehen.
Auf jeden Fall hat er uns die Natur viel näher gebracht. Alexander von Humboldt. Stefanie Menge hat uns berichtet, wie er zu einem berühmten Forscher und Entdeckungsreisenden geworden ist. Wir sind ja zurzeit hier auch der Natur auf der Spur, entdecken täglich Pflanzen mit besonderen Eigenschaften und witzigen Namen. Die Blume heute, die kann Wunden heilen und hilft auch bei Schniefnasen.
Quiz! Sage mir, wie heißt diese Pflanze hier?
Gundermann?
Richtig! Und das ist über sie wichtig.
Gundermann hat noch viele andere Namen, zum Beispiel Gundelrebe, Silberkraut, Soldatenpetersilie, Erdefeu oder Gundelrieme. Gundermann ist ein Lippenblütler. Er kommt bei uns sehr häufig vor und wächst auf feuchten, fruchtbaren Böden. Er blüht an Hecken, in Wäldern und auf Wiesen von April bis Juli.
Ich finde, die Blume ist einfach richtig schön. Halt nur die Blätter, die sehen so ein bisschen aus wie Brennnesseln. Deshalb würde ich auch denken, dass die auch sticht oder irgendwie komisch ist. Aber wenn sie mit Gelb, zum Beispiel Löwenzahn, so zusammenkommt, sieht das auch sehr schön aus.
Auf so einer Wiese würde ich mich gern mal ausruhen.
Diese Luft, dieser Duft, eine Brise frisch und klar. Und ich denk, ein Geschenk für mich allein, wie wunderbar. Meine bunte Blumenwiese und der helle Frühlingstag. Leg ins Gras mich und genieße, oh, wie ich das mag.
Gundermann ist ein schmackhaftes Kräutlein. Quark, Suppen oder Butter lassen sich mit den Blüten und den Blättern würzen. Der Name Gundermann stammt von dem altdeutschen Wort für Beule oder Eiter ab. Mit einer Tinktur oder einer Salbe aus Gundermann werden solche Wunden geheilt. Außerdem hilft die Pflanze gegen Schnupfen, Husten und Nierenschmerzen. Früher haben sich die Mädchen zur Walpurgisnacht Gundermannkränze gebunden. Sie glaubten, damit Hexen erkennen zu können.
Morgen geht's wieder aufs Ganze mit einer neuen Pflanze.
Und ich heiße übrigens Malve.
Dann sag ich jetzt Salve. So haben sich die alten Römerinnen und Römer gegrüßt. Heißt so viel wie sei gesund, was natürlich zu den Pflanzen mit den Heilkräften super gut passt. Ich bin gespannt, ob Rieke davon auch einige am Sonntag entdeckt. Sie nimmt euch nämlich dann um kurz nach 8 mit auf eine neue Kakadu-Reise. Es geht zur internationalen Gartenschau nach Berlin. Dort erkundet sie mit euch Gärten aus der ganzen Welt. Zum Beispiel gibt es einen Abstecher in die Südsee auf die Insel Bali. Ja, mal sehen, was dort so in den Beeten wächst. Vorher hören wir uns aber noch zur Kakadu-Frühaufsteher-Ausgabe am Sonntag. Da begegnet uns dieses süße kleine Kätzchen ja. Ja, ich weiß, die klingt etwas seltsam für eine Katze. Das liegt aber daran, dass sie glaubt, sie sei ein Hund. Wie es dazu kommt, das hört ihr am Sonntag um 7:30. Bis dahin euch einen schönen Start ins Wochenende. Ich bin Tim und Sonntag wieder drin.
Hallo?
Seit Kakadu ein neues Handy hat, ist er ein bisschen seltsam. Ach, schon wieder. Ja?
Hi, Tiger, was machst du gerade?
Ich esse Eis.
Schon wieder?
Ja.
Aber als wir das letzte Mal sprachen, hast du auch Eis gegessen.
Tatsächlich.
Du, Tiger, so viel Eis ist nicht gesund. Davon kriegst du eine Unterkühlung.
Keine Sorge, das Eis ist nicht mehr kalt. Es ist geschmolzen.
Und sowas schmeckt dir?
Nein, aber ich komme einfach nicht dazu, das Eis zu essen, weil du immerzu anrufst und fragst, was ich gerade mache.